Was wolltest du werden, als du klein warst?
Astronautin. Das war der große Traum. Dann irgendwann wurde er etwas kleiner gemacht, dann hieß es Pilotin. Mhm. Das wurde dann auch nichts, aber trotzdem arbeite ich jetzt heute für eine Airline.
Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Jobcast, nimm dein Leben in die Hand, dem Podcast für deine Karriere. Mein Name ist Nicole und ich bin die Gründerin von Jobcast. Ich spreche mit spannenden Persönlichkeiten, befrage meine Interviewgäste zu ihren Berufen und Karrieren und frage nach Tipps und Tricks, wie man im Job erfolgreich ist. Ich möchte die Geschichte der Menschen dahinter erfahren. Warum sind sie da, wo sie gerade sind? Wie muss man sein, um dahin zu kommen? Sie haben alle auch mal klein angefangen. Ich möchte von ihnen lernen und du sollst von ihnen lernen. Jill ist meine heutige Interviewpartnerin. Sei gespannt auf eine interessante Persönlichkeit. Sie ist erst 27 Jahre alt, aber hat schon einen tollen Karriereweg hinter sich und sehr wahrscheinlich auch noch vor sich. Jill wohnt in Frankfurt und ist 2 bis 3 Mal die Woche europaweit unterwegs. Sie arbeitet als Strategin für eine große Airline und ist seit Juni sogar Führungskraft. Jill weiß, was sie will und strahlt eine so unglaublich große Selbstzufriedenheit aus. Das ist echt beneidenswert. Ich unterhalte mich heute mit ihr darüber, wie ihr Karriereweg war, was man braucht, um erfolgreich in ihrem Beruf zu sein und welche Dinge sie genau so noch einmal tun würde, wenn sie könnte. Ich bin total begeistert von dieser Frau und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast ist die Jill bei mir. Herzlich willkommen zum Jobcast.
Danke, Nicole.
Ich finde das ganz witzig, vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar irgendwie vor 2, 3 Wochen waren wir auf einer Veranstaltung. Also du kommst ja auch aus Frankfurt.
Ja.
Und wir waren zusammen haben uns getroffen auf einer Veranstaltung in Berlin. Und du hast mir sozusagen angeboten, dass du mich von Berlin mit zurück nach Frankfurt wieder nimmst. Und nicht mit dem Auto, nicht mit dem Zug, sondern mit dem Flugzeug.
Sehr gern geschehen.
Genau, das war ganz praktisch. Aber jetzt sozusagen zu dem richtigen Thema. Könntest du vielleicht mir ein Kurzprofil von dir geben und deine aktuelle Position mal erklären?
Sehr gerne. Also ich arbeite seit einigen Monaten jetzt bei einer Airline und zwar in der Strategie dieser Airline. Mhm. Und es ist nicht die normale Konzernstrategie, wie man sie auch normalerweise kennt mit Merger and Acquisitions oder Business Development, sondern es geht in dem Fall um die Digitalstrategie der Airline. Und was in unserem Unternehmen heute geschehen muss, um in Zukunft gewappnet zu sein für alle Veränderungen, die da momentan auf uns zukommen, Stichwort Digitalisierung und auch was an Kulturwandel von sich gehen muss, damit auch unsere Mitarbeiter bereit sind für das, was kommt.
Mhm. Und könntest du mal so einen ganz alltäglichen Tag bei dir im Büro erklären?
Es ist lustig, dass du das so fragst, weil eigentlich gibt es keinen alltäglichen Tag.
Okay.
Normalerweise sage ich jetzt mal so, wenn ich zur Arbeit komme und das Schöne bei meiner Arbeit ist tatsächlich auch, dass ich mir den Tag frei gestalten kann. Ich kann entscheiden, wann ich zur Arbeit komme, wann ich am Computer sitze und wann nicht. Also da bin ich relativ mir selbst überlassen. Mhm. Und es gibt natürlich auch viel, ich sage jetzt mal, E-Mails, die geschrieben und beantwortet werden müssen. Aber meine Arbeit besteht zu einem ganzen Großteil daraus, dass ich mich mit verschiedenen Kollegen und Kolleginnen aus allen Bereichen treffen muss, konsolidieren muss, verschiedene Themen bespreche, die bei uns anfallen in der Digitalstrategie, beziehungsweise die bei uns auf dem Tisch liegen und auch mitgeplant werden und die dann wiederum zum Beispiel mit der HR-Strategie abgesprochen werden müssen. Oder aber, dass wenn wir etwas entscheiden, dass unsere Tochterunternehmen auch wissen, okay, das passiert gerade, damit sie informiert bleiben, aber natürlich auch von ihrer Seite aus uns Input geben können, was bei ihnen gerade ansteht.
Okay, das heißt, du kommst nicht morgens um 9 Uhr ins Büro und verlässt um 18 Uhr wieder das Büro?
Manchmal komme ich um 9 ins Büro und gehe um 18 Uhr, manchmal komme ich auch um 10 und gehe um 22 Uhr.
Okay.
Es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es ist auch oft der Fall, dass ich gar nicht in meinem Büro bin, sondern an einem anderen unserer Standorte in Europa. Also jetzt nicht dann in Frankfurt, sondern vielleicht auch mal in Hamburg oder in Wien oder in Zürich.
Ja.
Wenn das das der Fall ist, dann bin ich um 8 am Flughafen und fliege dann zu dem Büro, das es jetzt dann sein soll an dem Tag, und treffe mich dann an dem Tag mit den verschiedenen Verantwortlichen aus den Innovationsbereichen der Unternehmen. Also das ist auch ein ganz normaler Standardtag, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Oder auch, was jetzt in ein paar Wochen ansteht, ist dann auch, dass es wieder große Events gibt. Also auch nicht nur bei unserem Unternehmen, aber auch bei unseren Tochterunternehmen. Und dann wird man auch öfter mal eingeladen, eine Rede zu halten oder eine Panel-Diskussion zu moderieren.
Mhm.
Sowas gehört auch zu meinem Job dann auch mit dazu.
Okay, das heißt flexible Arbeitszeiten, flexible Orte, also alles, was man jetzt so im Zeitalter der Digitalisierung kennt.
Genau, ja. Auch wenn man sagen muss, dass die Arbeit, so flexibel sie auch ist,
ja,
und so cool sie auch teilweise ist, dann doch wieder manchmal da auf den Faktor trifft, dass ich dann doch für einen Großkonzern arbeite,
ja,
und dass dann zum Beispiel die Infrastruktur, also IT-Infrastruktur, sage ich jetzt mal, der Laptop, den ich zur Arbeit bekomme, oder auch das Handy, jetzt nicht immer auf dem neuesten Stand sind. Also dann ist man da manchmal tatsächlich ein bisschen, da ist die Ironie dann so ein bisschen, dass man in der Digitalstrategie arbeitet, aber irgendwie einen Laptop hat, der so langsam ist wie eine Schnecke. Also,
und Windows 2007.
Ja, ja, genau. Ja, ja, momentan, ja, momentan wird unser Office mal upgedatet, und okay, momentan haben wir halt Office 2010, ne?
Ah, okay.
Und 2018, also ja, lässt manchmal auch ein bisschen mehr auf sich warten.
Okay, und wie kriegst du das dann hin, dass du trotzdem das dann alles so ganz flexibel und spontan auf die Beine stellst?
Ja, also wenn dann halt manchmal zum Beispiel, gutes Beispiel, diese Woche passiert, eine Skype-Konferenz oder sowas flöten geht, dann muss man halt irgendwie spontan improvisieren und eine Telefonkonferenz über einen anderen Anbieter sich zusammenstellen. Oder aber wenn tatsächlich irgendwie gerade, das mache ich ganz gerne, der Kollege per E-Mail oder auch ja, per Telefon nicht zu erreichen ist, dass ich dann tatsächlich, und das ist bei manchen Kollegen total gerne gesehen und bei anderen überhaupt nicht, gehe ich einfach mal im Büro vorbei. Ne? Also wir haben ein ganz großes Büro auch hier, und da arbeiten über 2000 Leute drin. Und manche Leute sind dann tatsächlich echt manchmal so ein bisschen schockiert, wenn dann auf einmal der Kollege B direkt vor dem Schreibtisch steht. Ne? Das mache ich aber auch ganz gerne. Also, und vor allem, wenn dann gerade der Computer mal nicht läuft, dann gibt es immer wieder andere Dinge, die man tun kann. Oder ich finde es auch immer wieder schön, wenn man sich auch mal die Zeit nimmt, sich mit den eigenen Kollegen aus dem eigenen Team gut auszutauschen.
Mhm.
Also da gibt's immer was zu tun.
Okay. Und könntest du vielleicht ganz kurz nochmal deinen Berufstitel erwähnen und erklären?
Okay, also der internationale Titel wäre Manager for Digital Strategy, Innovation and Transformation. Im Deutschen würde man das Ganze wahrscheinlich Strategin nennen, im klassischen Sinne, da es eine Stabsstelle für Strategie auch ist. Genau, also aber auch relativ breit gefächert. Also wenn man jetzt sagen würde, okay, jemand arbeitet als Accountant im Controlling oder so, dann ist das relativ fix. Und bei uns betrifft das ja dann auch nochmal mehrere Themengebiete, sage ich jetzt mal so.
Und du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass du sozusagen Führungskraft bist seit kurzem von 4 Mitarbeitern. Und ich fand es total interessant, als ich dich gefragt habe, dass du mir mal 3 Wörter nennst, die deinen Karriereweg beschreiben, waren das ambitioniert, impulsiv und überraschend. könntest du vielleicht gerade zu diesem überraschend oder allgemein zu den 3 Themen Stellung nehmen?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich war schon immer sehr klar, dass ich eine ambitionierte Person bin. Also ich war immer sehr zielstrebig. Ich wusste eigentlich auch immer, was ich wollte. Ich wusste zum Beispiel auch schon, als ich noch in der Grundschule war, ich möchte auf jeden Fall aufs Gymnasium und studieren. Das stand für mich außer Frage, obwohl ich jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht aus einer Akademikerfamilie komme. Also für mich war das einfach so ein Grundgefühl, was sich bei mir schon relativ früh eingeschlichen hat. Und wenn ich jetzt auch meine Person im Allgemeinen beschreiben müsste und auch was meinen Karriereweg anbetraf, ist das auch eine gewisse Impulsivität, die da immer mit reinspielt. Also jetzt zum Beispiel bei der Auswahl meiner Studiengänge war ich immer relativ impulsiv und habe dann am Ende da den Finger drauf gehalten, wo ich dachte, hey, das hört sich gerade richtig cool an, das will ich machen. Und das kam auch meistens als sehr spontane Entscheidung. Das war überhaupt nicht langwierig geplant und dann Pros und Kontras abgewegt, überhaupt nicht, sondern einfach eher so, das ist es, das mache ich jetzt. Genauso war es auch bei meinem Job. Und überraschend war es jetzt dann doch am Ende, dass ich mit meinem Hintergrund, den ich vom Studium her jetzt mitbringe, dann tatsächlich dann doch in der Strategie einer Airline gelandet bin. Also ich finde es total toll, aber es war überhaupt nicht geplant. Also hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, okay, was wirst du denn mal machen mit Ende 20, hätte ich dir wahrscheinlich noch was ganz anderes gesagt, als jetzt heute der Fall ist. Ja.
Okay. Und was glaubst du, an was das so liegt, warum du so ambitioniert bist und impulsiv? Also wie kam das dazu?
Ich kenne viele Leute, die sagen mir oft, sie wären gerne mehr ambitioniert, also ambitionierter generell, und fragen mich oft, woher ich denn die Energie nehme, an den Themen zu arbeiten, die ich denn so mache. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, weil die Leute hätten dann gerne irgendwie ein Rezept mit so 5 Punkte, um ambitionierter zu werden. Genau. Ne? Morgens immer um 5 Uhr morgens aufstehen, damit der Tag besser läuft. Irgendwie, wenn es, also, und das verfolge ich auch wirklich in meiner Karriere beziehungsweise in meinem Beruf, wenn es um Dinge geht, die mich persönlich interessieren, die ich spannend finde, dann brenne ich einfach für das Thema. Das ist überhaupt nichts, woran ich irgendwie arbeiten muss, sondern das kommt einfach von alleine. Du hast irgendwie vor kurzem mal so schön gesagt, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Und da stimme ich dir auch einfach komplett zu, weil ich würde niemals einen Job machen wollen, wo ich mir morgens, wenn ich ins Büro gehe, denke, oh Gott, nein, nicht schon wieder. Also das ist wirklich so ein bisschen, das ist sehr miteinander verbunden, dass wenn ich etwas mache, was ich gerne mache, dass ich es dann auch mit Ambition tue und dahinter stehe. Also ich bin dann auch nicht jemand, der irgendwie von anderen Leuten gesagt bekommen muss, was zu tun ist, sondern ich
fasse die Arbeit.
Ja, ich bin da relativ initiativ. Also ich fasse es dann einfach selbst an und fange Projekte an oder schlage Dinge vor. Also das ist auch einfach die Art und Weise, wie ich auch in meinem Privatleben bin. Also da mache ich gar keine Unterschiede.
Okay. Und was denkst du, haben dir das deine Eltern mitgegeben? Kommt das von Freunden? Ist das, hast du das auf Veranstaltungen gelernt? Also wie kommt man dazu?
Also ich muss dazu sagen, meine Eltern waren immer sehr, sehr entspannt.
Okay.
Ich hatte von meinen Eltern nie Druck. Also nie Druck, irgendwelche guten Noten nach Hause zu bringen oder die Tatsache, dass ich jetzt studieren soll. Das kam nie von meinen Eltern. Die waren da immer sehr, sehr entspannt und haben einfach nur gemeint, Jill, mach das, was du machen willst und was dich glücklich macht. Und das war auch im Endeffekt genau das, was ich getan habe. Cool. Es war nie so wie jetzt bei ein paar von meinen Freunden, wo dann die Eltern gesagt haben, so hier, ja, du musst auf jeden Fall einen von den Top-Studiengängen studieren, also auf jeden Fall entweder Jura oder Medizin oder Sonstiges. Das war bei mir nie der Fall. Also es war immer so, mir selbst überlassen, das zu finden, was ich gut kann. Und meine Eltern waren da auch immer sehr unterstützend. Und mit meinen Freunden jetzt zum Beispiel auch, da auch im Freundeskreis bin ich gerne jemand, der Initiative zeigt oder irgendwie Leute dann auch mal zusammenholt und irgendwie was organisiert oder so. Das, ja, also das ist wirklich einfach komplett so, wie ich einfach nur bin. Also das ist auch nichts, was ich irgendwie mir antrainiert habe. Und ich finde es auch immer sehr beachtlich, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Stärken. Und eine sehr gute Freundin von mir zum Beispiel hat auch irgendwann so im Teenager-Alter wirklich ihre Berufung gefunden sozusagen. Das war ein komplett anderer Bereich als meiner, mit komplett anderen Interessen verbunden. Aber ich glaube, man fühlt das auch teilweise so ein bisschen. Gewisse Dinge oder Aufgaben fühlen sich einfach richtig an oder vielleicht weniger stressig oder weniger aufwendig. Und dann, wenn man so ein bisschen weiter in die Richtung schaut, dann findet man meistens auch das, in dem man richtig gut ist.
Ja. Bist du dann also auf der Arbeit genau der gleiche Mensch wie zu Hause?
Sehr häufig, ja. Also ich merke schon, dass, klar, auf der Arbeit regt einen vielleicht auch manchmal etwas auf und man würde sich, ich würde mich jetzt nicht auf der Arbeit so aufregen wie jetzt vielleicht mit meinem Partner zu Hause dann. aber von meiner Natur her, von meiner Freundlichkeit oder auch von meinem Humor, mal Witze zu machen oder so, bin ich auf der Arbeit genauso wie zu Hause.
Ja.
Und ich fände es persönlich auch total schlimm, wenn ich auf der Arbeit vorgeben müsste, jemand zu sein, der ich gar nicht bin. Also jetzt auch als ich damals angefangen habe, für diese Airline anzufangen, man muss dazu sagen, man sieht einen ja jetzt hier nicht, aber ich habe auch Tattoos, die sind auch deutlich zu sehen. Ich habe auch damals noch ein Piercing wirklich mitten im Gesicht gehabt. Das sind auch nochmal so Faktoren, wo viele Leute sich immer fragen, oh Gott, darf ich das, soll ich das? Nee, ich muss doch lieber hier Kostüm anziehen oder vielleicht einen Anzug. Ich sage immer, steh zu dir selbst und bring auch deinen eigenen Stil mit rein. Das ist auch etwas jetzt zum Beispiel, wenn es um Dresscode geht. Mhm. Wir haben bei Airlines heutzutage tatsächlich auch vor allem, wenn es um die ausführende Kraft geht, jetzt bei unserem Flugbetrieb noch sehr strenge Regeln, wenn es um Dresscode geht. Es gibt verschiedene Outfits, die sind vorgefertigt und auch einfach in einem Handbuch vermerkt, das und das dürft ihr anziehen und das dürft ihr anziehen, wenn die Sonne scheint und das, wenn es jetzt regnet oder so.
Du meinst jetzt Stewardess,
ne? Ja, zum Beispiel, also Flight Attendants oder auch Purser oder unsere Piloten, das ist alles streng geregelt.
Okay.
Und bis vor ein paar Jahren war das auch noch im Bodenoffice so, also dass dann wirklich die Leute in sehr geregelten Bahnen, was die Outfits betraf, zur Arbeit gekommen sind. Mhm. Und für mich war immer klar, dass jetzt zum Beispiel die Pumps und das Kostüm nicht mein klassisches Arbeitsoutfit sein werden oder sein sollen. Mhm. Und das habe ich auch wirklich nie gemacht. Also es gibt auch Kollegen, die schauen einen da vielleicht manchmal von der Seite an, aber da muss man auch drüber stehen.
Ja, das heißt, du hast dich beim Bewerbungsgespräch, bist du auch ganz normal gekommen und hast da aus den Sachen kein Geheimnis gemacht.
Ja, also bei meinem Bewerbungstag damals, das war so ein Assessment Center Tag von morgens um 7 bis abends um 7, der hat richtig geschlaucht, hatte ich tatsächlich die Haare geflochten, also so ein bisschen verspielter, was ich auch manchmal sonst gerne trage. Hatte irgendwie einen großen Cardigan, der so ein bisschen Kimono-mäßig war, so ähnlich wie der jetzt heute mit Blumen drauf. Ja. Ein bisschen dezenter, aber auch geblümt. Mhm. Und relativ bunte Hosen und sowas tatsächlich auch an. Und bin damit tatsächlich auch bei dem Bewerbertag relativ rausgestochen.
Ich wollte gerade sagen, das war ziemlich auffällig.
Da waren viele Leute dabei, die hatten halt wirklich das Outfit an, was viele denken, das ist das, was erwartet wird. Also klassisch schwarze Anzughose und weißes Hemd und vielleicht sogar Krawatte und Sakko oder so. Mhm. Und ich wollte das aber gar nicht auch. Und vor allem bei dem Programm, was ich gemacht habe für diese Airline, das war ein Management-Trainee-Programm, wurde auch genau damit beworben, dass mal Leute gesucht werden, die auch anders sind oder sich auch mal anders geben und hinter sich selbst stehen. Und deswegen fand ich das auch so attraktiv.
Okay. Ja, meine Frage war gerade, wie hast du dich getraut, eben dann so nicht aufzutauchen, eben im Anzug oder Kostüm?
Ja.
Aber gerade das war die Aufforderung, beziehungsweise konnte man das wahrscheinlich zwischen den Zeilen lesen.
Ja, total. Und auch, wenn man sagt ja auch gerne, wenn man jetzt zum Beispiel zu einem Bewerbungsgespräch geht oder zu so einem Bewerbungstag, dass man sich am besten so anziehen sollte, wie man sich auch wohlfühlt, weil das macht ganz viel mit der Körperhaltung, mit der, ich sag jetzt mal, Art und Weise, wie man den anderen Menschen und auch anderen Bewerbern gegenüber auftritt.
Ja.
Und ich persönlich fühle mich einfach viel selbstbewusster und wohler, wenn ich das anhabe, was ich auch normalerweise trage. Klar kann das auch schick sein, keine Frage.
Mhm.
Aber jetzt zum Beispiel so sehr gedeckte, einfarbige Sachen habe ich eigentlich kaum in meinem Schrank. Und da war es einfach klar, ja, also das wird was in die Richtung werden, was auch jetzt meiner normalen Garderobe entspricht.
Okay.
Und dann stimmt die Performance am Ende auch. Und so war es dann auch, genau.
Die hat ja dann gestimmt.
Ja.
Vielleicht, weil wir gerade davon sprechen, Performance und auch nochmal dein Karriereweg, könnten wir vielleicht zurückgehen, nachdem du dein Abitur gemacht hast? Was waren so die nächsten Schritte?
Okay, also nach meinem Abitur war mir, wie gesagt, total klar, dass ich auf jeden Fall studieren möchte. Die Frage, was ich studieren möchte, war so ein bisschen unklar. Also ich hatte mich dann damals irgendwie mit einem sehr guten Schnitt auch an ganz vielen verschiedenen Unis in ganz Deutschland beworben. Und das waren auch, ich glaube, damals so um die 11 verschiedenen Universitäten, bei denen ich mich beworben habe, mit 11 verschiedenen Studiengängen. Also,
okay. Was hast du für einen Schnitt?
1,5
okay.
im Abi.
Das ist gut.
Und,
sehr gut sogar.
Ja, also deswegen war das damals auch relativ entspannt, wenn es darum ging, okay, welchen Studiengang darf ich denn überhaupt studieren oder kann ich studieren rein potenziell? Aber die meisten Studiengänge, für die ich mich auch beworben habe, hatten gar keinen NC.
Okay.
und dann aber auch viele Studiengänge, die tatsächlich einen hatten, aber das war alles im Rahmen. Und dann gab es so Sachen wie Theaterwissenschaften oder Biologie, habe ich mich auch für beworben, auch Physik, also total abstrus eigentlich, wenn ich es mir heute überlege, Soziologie, Politikwissenschaften.
Ziemlich breit gefächert. Ja, also du wusstest gar nicht, in welche Richtung du wolltest.
Also es gab so ein bisschen so das, okay, ich mag Menschen, ich mag Studiengänge, die mit Personen zu tun haben, wo auch irgendwie mal der Job dann auch mit Personen zu tun hat. Und am Ende ist es dann bei Soziologie und Medienwissenschaften rausgekommen. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war auch wirklich das, was ich machen wollte. Also ich saß dann auch später in den Vorlesungen drin und fand die alle sehr spannend und auch die Leute, das war das Interessante, auch die Leute, die man dann im Studiengang kennengelernt hat, waren genau die Leute, mit denen man eigentlich gerne Zeit verbringt. Und ich habe jetzt auch heute noch meine besten Freunde, manche davon wohnen auch hier noch in der Gegend, die ich in diesem Studiengang dann kennengelernt habe. Ne? Also es war ganz interessant. Und ich habe dann den Bachelor in Mannheim gemacht, an der Uni Mannheim. Und es war auch eine tolle Uni, tolle Zeit, tolle Betreuung, muss ich sagen. Also wenn irgendwer sich überlegt, wo er studieren möchte und das in Deutschland tun möchte, Uni Mannheim kann ich nur empfehlen.
Okay.
Wusste dann aber, okay, vielleicht ist das jetzt noch nicht die Ende der Fahnenstange. Und habe dann noch die Chance genutzt, wie so eine Art zweiten Bachelor-Abschluss draufzusetzen. Und das war dann in Kanada.
Okay.
Und für diesen zweiten Bachelor-Abschluss ging man dann sozusagen noch mal für ein Jahr länger an die Uni und hat dann ein Jahr länger noch mal in einem Feld studiert, was man irgendwie noch interessant fand oder wo man sich spezialisieren wollte. Und dadurch, dass ich schon einige ECTs, sage ich jetzt mal, in einem Studienfach gesammelt hatte, war es dann mir auch tatsächlich möglich, mit einem Jahr mehr in Kanada noch einen weiteren Abschluss dort zu machen. Es war auch eine ganz tolle Zeit. Nochmal ein ganz anderes Lehrsystem auch als in Deutschland. Viel praktischer, viel weniger theoretisch. Lag mir auch sehr.
Und war dann sozusagen ein zweiter Bachelor.
Ja, genau. Okay. Und das war dann auch viel mehr in die Richtung Film- und Medienwissenschaften, also nochmal ein ganz deutlicher Fokus auf die Sparte, weil ich damals auch dachte, ich möchte unbedingt zum Fernsehen.
Da bist du hier fast richtig.
Ja, jawohl. Mikro vor der Nase, genauso wollte ich das. Ich habe auch damals dann, als ich noch in Deutschland gewohnt hatte, habe ich auch so einen Job gehabt als Marketingassistentin für einen regionalen Sender und ich fand das total toll und auch die Live-Sendungen mit zu begleiten und irgendwie überhaupt dieses komplette Leben so ein bisschen mitzuerleben und wie dann da der Moderator im Make-up-Studio sitzt und dann nochmal vorbereitet wird für die Show und so, das fand ich alles ganz toll. Wurde es aber irgendwie dann doch nicht. Und im Nachhinein bin ich mir gar nicht so sicher, warum, aber irgendwie, naja. Auf jeden Fall, nach meinem Bachelorstudium habe ich mir erstmal eine kleine Auszeit gegönnt. Würde ich auch jedem empfehlen, wenn man sich tatsächlich mal ein paar Monate rausnehmen kann, dass das echt eine ganz gute Sache ist. In meinem Fall war es dann so, dass ich viel reisen war, viele neue Leute kennengelernt habe und zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht wusste, was ich eigentlich mit meinem Masterstudiengang machen möchte. Ich hatte mich dann, bevor ich reisen gegangen bin, doch noch auf einen Master beworben. Lustigerweise war damals diese Mastermesse, wo ich meinen Master gefunden habe, hier in Frankfurt. Und man muss dazu sagen, ich komme aus Weinheim, südlich von Frankfurt. Also es ist nochmal ein paar Kilometer südlich. Und ich war als Teenager oder so kaum in Frankfurt. Also ich war oft in Mannheim oder Heidelberg, aber nie in Frankfurt.
Okay.
Und hatte dann hier einen ganz tollen internationalen Master, so ein Joint Degree nennt sich das, gefunden und hatte mich dann beworben und hatte aber eigentlich auch gedacht, okay, da habe ich sowieso keine Chance, um ehrlich zu sein. Da werde ich sowieso nicht genommen, aber ich probiere das jetzt gerade nochmal so.
Warum hast du gedacht, du wirst nicht genommen? War der NC so hoch? Oder also?
Nee, also die Voraussetzungen für den Master waren relativ hoch. Man musste Arbeitsproben mit einreichen, dann musste man noch von drei verschiedenen Professoren Empfehlungsschreiben einholen. Und der Tag, an dem ich von dem Master erfahren habe, war leider irgendwie schon 10 Tage vor Bewerbungsfrist. Das heißt, ich musste alle Bewerbungsunterlagen und diese Empfehlungsschreiben und alles irgendwie in 10 Tagen zusammensuchen, beziehungsweise anfragen, auch bei den Professoren. Und das ist ein sehr renommierter und internationaler Masterstudiengang, wo sich wirklich auch Studenten von der ganzen Welt bewerben dürfen.
Okay.
Und am Ende waren wir dann tatsächlich auch in dem Masterprogramm 80 Studenten aus 39 verschiedenen Ländern. Mhm. Also total toll. Das Ganze nennt sich, das Ganze nennt sich Erasmus Mundus und ist von der EU gefördert. Und da gibt es verschiedene Bereiche. Also in meinem Fall war es jetzt einmal Globalisierung und Politikwissenschaften in Dänemark und dann aber nochmal in London ein anderer Fokus. Das ging auch in die Globalisierungsrichtung, aber mehr in Richtung Finance und tatsächlich sowas wie BWL.
Also hat Wirtschaftslehre. Mit Film und Medien gar nichts mehr
Nein,
zu tun?
Nein, überhaupt nicht. Also das war auch wirklich komplett anders und ich wusste damals, okay, mein Masterstudiengang soll auf jeden Fall international sein. Also da hatte Kanada mich schon so ein bisschen angefixt und wusste, dass ich mit internationalen Studenten zusammen studieren möchte. Und saß dann tatsächlich, als ich die Zusage für den Master bekommen habe, gerade irgendwo in Bangkok beim Frühstück mit einem guten Kumpel von mir und habe dann irgendwie mein Handy piepsen hören und dann war eine E-Mail von dem Programmleiter da und da hatte ich dann die Zusage. Also ich kann mich noch richtig an diesen Moment erinnern, das war total herrlich. Okay. Und ich bin dann, wie gesagt, noch weitergereist, einige Monate sogar und bin dann 2 Wochen vor Studienstart zurück nach Deutschland gekommen, habe meine 7 Sachen zusammengepackt und bin nach Dänemark gezogen.
Okay, wow. Und das heißt, du hast jetzt gerade erzählt, du hast deinen ersten Bachelor gemacht, dann ein Jahr drangehängt für den zweiten Bachelor, jetzt dein Master angefangen und wie ging es dann weiter?
Also das Masterprogramm war dann auch so aufgestellt, dass man 2 verschiedene Programme in 2 Jahren macht. Mhm. Das erste Jahr war in Dänemark an der Universität in Aarhus, zweitgrößte Stadt in Dänemark, auch ganz tolle Uni. Mhm. Und das zweite Jahr des Masterprogramms war dann tatsächlich in London. Und in London war das ein College der University of London, also auch sehr renommiert und auch eine tolle Uni. Natürlich London nochmal komplett andere Welt als Dänemark, also andere Leute, anderer Vibe in der Stadt, ganz andere Geschwindigkeit auch. Und am Ende des Ganzen schreibt man dann sozusagen eine Masterarbeit, die von beiden Universitäten abgenommen werden muss. Also man hat einen Prüfer in Dänemark und einen in London. Mhm. Und hat dann am Ende tatsächlich dann einen Masterabschluss von der Uni in Dänemark und einen Masterabschluss von der Uni in London.
Okay, das ist tatsächlich ambitioniert.
Das heißt so ein ganz kleines bisschen.
Ich meine, das ist schon irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen verrückt. Du machst mal einen Bachelor und machst da 2-mal einen Bachelor und dann nochmal einen Master und machst 2-mal einen Master. Also das ist ja schon, also normal ist tatsächlich ein bisschen was anderes. aber wie war das sozusagen für deine, jetzt für deine Mitstudenten vielleicht ein bisschen normaler, weil sie dir genau das Gleiche gemacht haben wie du, aber wie war das sozusagen für deine Familie und für den Freundeskreis? Also ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, so eine ambitionierte und energievolle Freundin zu haben, die so ein bisschen irgendwie abhebt gefühlt, also gar nicht im Negativen gemeint, aber man vergleicht sich ja dann schon und dann hat man eine Freundin, die da irgendwie 4 Abschlüsse macht und man ist froh, wenn man überhaupt gerade den ersten irgendwie fertig kriegt.
Das war tatsächlich ganz interessant, weil es gab einige Freunde, die, ich würde gar nicht sagen, dass sie sich von mir distanziert haben, aber sie konnten das einfach nicht so nachvollziehen, warum mir das nicht genug ist, einfach nur in Deutschland zu studieren und warum ich so nach vielen verschiedenen Eindrücken und sowas auch strebe. Ich hatte aber auch ein paar Freunde und das sind auch heute noch richtig gute Freunde von mir, die das Ganze total unterstützt haben. Mhm. Und da wurde dann teilweise echt eine Party gemacht, wenn ich halt mal wieder in Deutschland war. Das war echt schön. Wenn ich jetzt überlege, meine Familie selbst, die haben das total unterstützt. Also ich hatte irgendwie vor einem Jahr jetzt ungefähr mal mit meinem Vater ein Gespräch, wo er gemeint hat, so Jill, du musst jetzt aber nicht meinen, dass du jetzt langweilig wirst, ne? Also jetzt nicht zetteln oder so. Ich so, ja, okay, Papa, alles klar. Also von meiner Familie aus, die fanden das alle immer toll. Jetzt zum Beispiel meine Oma, krasser Gegensatz zu mir, hat absolute Flugangst. Die traut sich überhaupt nicht in den Flieger rein. Ich sitze mehrmals die Woche teilweise im Flieger. Und die hat immer gesagt, wäre sie in meiner Zeit groß geworden, hätte sie das genauso gemacht wie ich. Und meine Freunde oder auch meine Familie haben auch mitbekommen, dass das, was ich da tue, mich unglaublich erfüllt und dass es genau das ist, was ich brauche, um, ich sage jetzt mal, an einen Punkt zu kommen, vielleicht später auch in meinem Leben, an den ich gelangen will. Also dieses, ich sag mal, unermüdliche Streben nach mehr muss am Ende auch irgendwo hinführen. Und ich hoffe auch, dass es das tun wird. Ich glaube es auch. Mhm. Und ich glaube, da haben auch die Leute, die mich wirklich gut kennen, haben mich da komplett unterstützt. Und ein ganz süßes Beispiel ist auch, dass damals in unserer Abi-Zeitung meine drei besten Freundinnen, mit denen ich am meisten zu tun hatte zu Abi-Zeiten, meine Zukunft prognostiziert haben. Also jeder der Schüler hatte so eine eigene Seite, wo man ein Profil geschrieben bekommen hat. Okay. Bei vielen stand irgendwie drin so, ja, was sie halt für ein Typ Mensch in der Schule waren oder sonstiges. Und die drei Freundinnen haben sich dazu entschlossen, so eine Art eine Zukunftsbeschreibung zu machen, meiner Zukunft. Mhm. Und die haben damals dann irgendwie gemeint, dass ich 2022, Gott, das ist jetzt halt schon relativ nah mittlerweile, dass ich dann zu dem Zeitpunkt mit meinem blonden, durchtrainierten Traummann in New York in unserem super geilen Apartment irgendwie auf dem Balkon sitze, mein eigenes Modeunternehmen gegründet habe und ne, also so. Und das war damals der Eindruck, den die Freundinnen von mir hatten, wie ich wahrscheinlich meine Zukunft leben möchte und auch leben will. Ja. Und es wurde tatsächlich sehr international und ganz ehrlich, wer weiß, vielleicht bin ich in 3,5, 4 Jahren in New York. Könnte passieren, könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde New York ziemlich cool. Und also das fand ich schon ganz interessant, weil damals, hättest du mich selbst gefragt, hätte ich das vielleicht gar nicht so gesagt, aber andere Leute haben mich schon so wahrgenommen. Mhm. Und ich persönlich wusste noch gar nicht, dass mir das so wichtig ist oder dass es dann auch so essentiell für meinen Werdegang sein wird, dass es sehr international auch ist. Mhm. Ich persönlich würde es auch, wie viele Dinge, jedem empfehlen, mit so vielen verschiedenen Leuten und Kulturen sich auseinanderzusetzen wie möglich, weil ich tatsächlich gemerkt habe die letzten Jahre, dass ich bei den Leuten am meisten gelernt habe, die einen ganz anderen Hintergrund als ich hatten. Einer meiner besten Freunde kommt aus Brasilien, hatte eine ganz andere Kindheit als ich, macht komplett andere Sachen als ich, ist Ingenieur und so weiter. Aber hat mir bei unserem Kennenlernen in Kanada damals so viel gegeben und so viel Perspektive auch nochmal eingeräumt. Mhm. Und das lässt einen schon nochmal wachsen und anders auf die Dinge blicken. Und deswegen wusste ich zum Beispiel auch immer, auch noch im Studium, dass ich später mal auch einen Arbeitgeber haben will, der sehr international ist. Und das ist natürlich dann bei einer Airline eins der größten Faktoren. Wir sind sehr international und wir machen auch diese Verbindung zwischen den verschiedenen Ländern erst möglich. Deswegen ist das für mich auch einfach so ein toller Job und so ein toller Arbeitgeber.
Ja, cool. Und wir waren jetzt gerade bei dem Thema erfolgreich sein, also erfolgreich den Master auch zu bestehen. Was bedeutet für dich Erfolg?
Das ist eine interessante Frage. Ich finde das ganz toll, das Programm, was ich auch jetzt gemacht habe, in dem Zuge von meinem Jobstart bei der Airline, da war es auch ein sehr prägnanter Bestandteil, dass man tatsächlich psychologische Standortanalysen bekommt. Mhm. Und da hast du dann wirklich alle halbe Jahr eine 3-4-Stunden-Session mit einem Psychologen, wo du genau solche Themen auch besprichst. So, was ist dir persönlich wichtig? Willst du erfolgreich sein? Wenn ja, was bedeutet Erfolg für dich? Mhm. Und in meinem Fall hat Erfolg viel damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, dass ich viel bewegen möchte. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich in meinem Job, in meinem Sein als Person, nicht nur in meinem Privatleben, aber auch in meinem Berufsleben Leute inspirieren möchte oder vielleicht auch irgendwie motivieren möchte. Und für mich bedeutet das, dass ich erfolgreich bin, wenn ich genau das schaffe. Also wenn ich vielleicht einem anderen Mitarbeiter oder einem Kollegen irgendwie, der gerade nicht so die beste Laune hatte oder gerade ein scheiß Meeting hatte oder so, dann vielleicht doch nochmal den Tag ein bisschen verschönern kann. Und auch tatsächlich in dem Berufsfeld, in dem ich jetzt arbeite, Dinge bewege und vorantreibe. Also, dass ich sehe, okay, da passiert was. Das bleibt jetzt nicht so, wie es jetzt die letzten 20 Jahre war, nach dem Motto Never Change a Running System, sondern da passiert tatsächlich mal was und Leute denken mal anders über ein Thema nach und nehmen das dann vielleicht auch in ihre tägliche Arbeit mit auf.
Okay, spannend. Und wie wird man in deinem Beruf erfolgreich?
Also, in meinem Beruf wird man erfolgreich. Das ist natürlich die Sache, ne? Also normalerweise sind Strategieabteilungen sehr ähnlich zu, ich würde jetzt mal sagen, Beratungen. Du musst viel arbeiten, viele Stunden reinstecken. Man muss manchmal auch erreichbar sein, wenn man eigentlich gar nicht erreichbar sein möchte, wenn irgendwie was Wichtiges ansteht. man muss meiner Meinung nach, und das machen viele Leute nicht, aus Angst, irgendwem auf die Füße zu treten oder so, auf jeden Fall auch für das einstehen, an das man selbst glaubt. Mhm. Wenn man jetzt mal eine andere Meinung hat als der Chef, dann tut das nicht weh, wenn man das auch wirklich mal mitteilt. Natürlich muss man das immer auf eine höfliche und, ich sage jetzt mal, angenehme Art und Weise tun.
Ja.
Aber es hält einen keinen zurück, dafür einzustehen, woran man glaubt. Und wenn man das macht und das vielleicht auch, ich sage jetzt mal, die richtigen Annahmen sind, die man da trifft und moralisch nicht so verkehrt, ja, dann kann das, glaube ich, sehr gut dann auch dazu führen, dass man erfolgreich werden kann. Wenn man Erfolg auch so definiert, dass man natürlich auch für andere Mitarbeiter zum Beispiel verantwortlich ist oder auch gewisse Verantwortung übernimmt, die jetzt den normalen Alltag überschreiten, dann geht es natürlich auch darum, wie man mit seinen Mitarbeitern und Kollegen auch umgeht, inwiefern man auf andere Menschen eingehen kann, wie empathisch man vielleicht auch ist. Das sehe ich öfter auch bei verschiedenen Kollegen, dass vielleicht es da an der Ecke dann vielleicht nochmal manchmal ein bisschen hakt,
ja,
weil sie sich aber vielleicht auch gar nicht mit den anderen Kollegen oder Mitarbeitern auseinandersetzen können, weil sie gerade mit sich selbst noch so beschäftigt sind. Also ich glaube, wenn man in sich selbst ruht, weiß, was man will und wo man hin möchte und dann auch sich die Zeit nimmt, auf andere Menschen einzugehen, kann das definitiv erfolgreich machen.
Mhm. Ja, cool. du sagtest gerade immer erreichbar sein oder oft erreichbar sein, wenn man auch das auch nicht will. Inwieweit trennst du deinen Beruf und deine Freizeit?
Ich habe im letzten Jahr gemerkt, dass ich es nicht genug getrennt habe, mhm, und habe mir jetzt die letzten Wochen ein bisschen strenger mit mir selbst gewisse Regeln gesetzt.
Ja.
Eine Regel davon ist zum Beispiel, dass ich Freitagabend, wenn ich nach Hause komme, mein Handy und meinen Laptop in meine Arbeitstasche packe und dann wird das Ganze in einen Schrank gestellt und dann bleibt das zu, bis ich das Montagmorgen wieder raushole. Das war jetzt in den letzten Monaten nicht immer so. Also ich habe auch,
hältst du das aus?
Ich habe auch manchmal irgendwie samstags oder sonntags aufs Handy geschaut und auch E-Mails geschrieben und so. Das kam auf jeden Fall vor. Aber das versuche ich jetzt momentan wirklich sehr streng voneinander zu trennen. Oder zum Beispiel jetzt auch, als ich vor ein paar Wochen mal Urlaub hatte, habe ich auch wirklich alles zu Hause gelassen, was irgendwie mit Arbeit zu tun hatte.
Mhm.
Und ich glaube auch, dass genau dieser Abstand, sich diesen Abstand zu nehmen, so wichtig ist, weil wenn man dann zurückkommt und wieder anfängt zu arbeiten, aus dem Urlaub zum Beispiel zurückkommt, dann hat man viel mehr Kraft für das Ganze, viel mehr Motivation und vielleicht auch gerade dadurch, dass man sich überhaupt nicht mit den Themen auseinandergesetzt hat, nochmal einen anderen Blickwinkel oder auch viel mehr Inspiration, wie man jetzt die Themen wieder angehen kann.
Was ich immer so spannend finde, ist, wenn man das tatsächlich dann mal durchzieht und mal wirklich nicht aufs Handy guckt und sei es 2, 3, 4, 5, 6 Tage und dann merkt, oh, es funktioniert ja trotzdem.
Richtig, die Welt bricht nicht zusammen, die Apokalypse kommt noch nicht. Ja, das ist immer ganz interessant, weil viele Leute ja auch das Gefühl haben und das, da gehöre ich 100% auch mit dazu,
mhm,
dass wenn ich dann irgendwie krank bin zum Beispiel oder so, dass alles schief gehen wird,
ja,
und
ja,
oh Gott, das läuft doch gar nicht. Und dann merkt man immer so, ja, es läuft halt doch.
Genau. Man muss sich dann immer entscheiden, ist es jetzt gut oder nicht. Ne?
Richtig. Ich finde es immer ganz entspannt, weil man dann auch merkt, okay, man ist halt doch in gewisser Weise immer wie so ein kleines Zahnrad in einem größeren System.
Mhm.
Und ich finde auch generell nicht nur im Job, aber auch im Leben, wenn man sich immer mal wieder ins Gedächtnis ruft, dass man eigentlich nur so ein ganz kleiner Fitzel von etwas viel Größerem ist, dann gibt es einem viel Perspektive und kann auch sehr beruhigen. Also ich finde das immer meistens ziemlich gut.
Ja, stimmt auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mein Ex-Chef hat mir mal erzählt oder wir haben mal diskutiert und dann meinte er in so einem Nebensatz, ja, Nicole, jeder kann ersetzt werden.
Und, das ist natürlich auch nicht
ja,
so.
Und wenn toll, du das einfach mal so hörst, so das erste Mal, und dann denkst du auch schon so, oh, das war schon ein Schlag in die Fresse. Also klar kann jeder ersetzt werden, aber wenn du es dann nochmal hörst, denkst du, oh nein, ja, okay, stimmt. Aber
das ja, ist auch eine starke Aussage von einem Vorgesetzten, muss ich sagen. Also es stimmt in gewisser Weise, weil wenn du deine Stelle nicht mehr machst, dann wird sich jemand anderes finden, der diese Stelle übernehmen kann, definitiv. Aber jeder andere wird diese Stelle ganz anders machen, als du es getan hast.
Das stimmt.
Klar, ne?
Ja, das war es tatsächlich auch jetzt nicht auf mich selbst bezogen, sondern auf eine Kollegin,
allgemein,
die gegangen ist, genau. Und dann, aber trotzdem, also ich habe das natürlich dann auf mich projiziert und dann überlegt man, okay, wie ist das so? Deswegen, aber das fand ich spannend, irgendwie so mal mitzukriegen. Nochmal eine Frage zu deiner Freizeit. Wie schaltest du ab?
ganz heiß diskutierter Faktor in meiner Beziehung mit meinem Partner momentan. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich kaum abschalten konnte. Also ich habe dann auch wirklich oft auch über Arbeit nachgedacht, habe dann auch noch abends im Bett gelegen und noch drüber nachgedacht, okay, was muss ich jetzt morgen machen und so weiter. Was ich tatsächlich gemerkt habe, was mir extrem gut tut und was mir auch wirklich hilft abzuschalten, sind so ein paar Dinge. Einmal Sport funktioniert ganz gut. Also ich mache super gerne Yoga, das ist so ein Allheilmittel. Das mache ich eigentlich jeden Morgen vor der Arbeit.
Jeden Morgen täglich, ja?
Mhm. Oft auch einfach nur zu Hause, entweder komplett alleine oder vielleicht mit einem YouTube-Video im Hintergrund oder so. Mhm. Das finde ich super, weil das bringt einen nochmal komplett runter und hat einen ganz schönen Effekt auf den Rest des Tages. Dann, wenn der Tag mal nicht so gut lief, mache ich
sollte
das Ganze
auch mal vorkommen.
Ja, kommt vor, definitiv. Mache ich es ganz gerne so, dass ich einfach entweder im Auto oder halt im Zug dann mit Kopfhörern, selbstverständlich, nicht wie so ein Assi mit Lautsprechern, sehr laut Musik höre.
Okay.
Also laute Musik, positive Musik, die mich normalerweise immer in gute Stimmung versetzt.
Ja.
Und ich muss auch dazu sagen, dass ich tatsächlich die Autofahrt manchmal von der Arbeit nach Hause total genieße, weil es nochmal so einen Zeitraum gibt, wo man sich nochmal Gedanken machen kann. Aber wenn ich dann auch tatsächlich zu Hause in die Tiefgarage reinfahre, mein Auto abschließe, dann sollte es da eigentlich auch bei geblieben sein. Also dann sollte da die Arbeit einfach mal ausgeschaltet werden im Kopf. Ansonsten, ich lese relativ gerne, das ist natürlich jetzt nicht für jedermann sowas. Viele Leute schauen auch gerne irgendwelche Filme oder Serien, aber ich glaube auch generell, sich mit irgendwelchen Dingen auch unter der Woche auseinanderzusetzen, die man einfach schön findet, sei es jetzt irgendwie abends nochmal irgendwie was malen oder irgendwie mit Freunden ausgehen, was Leckeres essen oder so, das finde ich ganz gut, vor allem auch Gesellschaft von den richtigen Leuten neigt dann auch oft dazu, die Arbeit mal vergessen zu lassen. Da muss man auch natürlich auch dazu sagen, jetzt in meinem Fall, ich habe viele Freunde, die auch mit mir zusammenarbeiten. Da ist es dann schwierig, im privaten Arbeit und Privates zu trennen.
Ja.
Und dass man dann nicht doch irgendwie abdriftet und über die Arbeit redet oder so.
Aber findest du das schlimm?
Nee, nicht unbedingt. Aber manchmal habe ich dann das Gefühl, vielleicht gehen manche Themen oder so verloren oder andere Gespräche oder tiefsinnigere Gespräche, weil man dann irgendwie doch wieder in eine gewisse Richtung geht oder weil man sich auf der Arbeit auf eine gewisse Art und Weise kennt, vielleicht auch eine gewisse Beziehung auf der Arbeit zueinander hat und dann überträgt sich das teilweise auch aufs Privatleben.
Ja.
Ich habe aber auch tatsächlich super tolle Kollegen, mit denen im Privaten, wenn man dann abends irgendwie mal sich zum Abendessen trifft oder so, die Gespräche komplett andere sind als jetzt klar auf der Arbeit.
Okay.
Aber ich glaube, das ist echt was ich sehr wertvoll finde. Und wenn man jetzt sagt, man findet es überhaupt nicht schlimm, zum Beispiel auch im Privatleben sich viel mit der Arbeit auseinanderzusetzen, dann würde ich sagen, das ist sogar eine relativ gute Voraussetzung, dass man auch für Selbstständigkeit gut gemacht wäre. Also ich überlege da oft selbst drüber nach, ob Selbstständigkeit für mich ein Thema wäre.
Ja.
Und da muss man sich dann natürlich im Klaren darüber sein, dass die Arbeit, die man tut, wirklich 24/7 einen umgeben wird, weil es dann dein Herzblut, was da mit drin steckt und das ist genau das, was du machen willst. Ja. Und da ist es dann natürlich super schwer, einfach mal die Arbeitstasche zuzumachen und sie dann übers Wochenende stehen zu lassen. Und ich glaube, wenn man da nichts dagegen hat, dann ist das schon mal eine richtig gute Voraussetzung.
Weil wir es gerade hatten von richtigen Menschen, mit denen du dich in der Freizeit triffst, aber auch von deiner Arbeit oder als du als Vorgesetzte nochmal, bist du befreundet mit deinen Mitarbeitern oder bist du nur befreundet mit deinen, die auf deiner Ebene rumspringen?
Also ich würde schon sagen, ich bin ein sehr freundschaftlicher Typ. Es ist immer so eine Sache, wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie viel Autorität brauche ich in dieser Rolle, wie viel Autorität muss ich auch ausstrahlen, damit meine Mitarbeiter zum Beispiel jetzt auch verstehen, dass das, was ich jetzt gerade sage, wirklich auch gemacht werden muss zum Beispiel. Also ein blödes Beispiel, aber es ist einfach auch so. Ich glaube, man kann das gut kombinieren, wenn man der richtige Typ dafür ist. Ich glaube auch, man muss einfach den richtigen Ton dafür finden. Ich würde aber auch auf jeden Fall sagen, dass mit den Leuten, die tatsächlich auch einem zuarbeiten oder so, ein freundschaftliches Verhältnis möglich ist, solange die Fronten jetzt, sage ich mal, geklärt sind.
Okay.
Und ich persönlich habe damit nicht so ein Problem, aber ich habe jetzt auch schon bei anderen Kollegen miterlebt, dass da genau dieser Faktor Freundschaft mit den Mitarbeitern dazu geführt hat, dass dann irgendwelche Unruhen in der Arbeit entstanden sind, obwohl das eigentlich hätte gar nicht passieren müssen. Also das kam dann irgendwie aus der privaten, freundschaftlichen Beziehung, ist das übergeschwappt in die Arbeitsbeziehung. Und solange man das noch auf der Arbeit trennen kann und sagen kann, okay, wenn ich jetzt vielleicht mal irgendwie unzufrieden bin mit einem Ergebnis, was ich hier bekomme, hat das nichts damit zu tun, dass ich dich dann weniger sympathisch oder weniger toll als Mitmensch so finde. Wenn man das auseinanderhalten kann, auf beiden Seiten, also auf der Seite des Vorgesetzten, aber auch auf der Seite des Mitarbeiters, ist das eine gute Voraussetzung, ist nicht immer gegeben. Deshalb bin ich auch immer ein sehr großer Freund davon, dass man einfach sehr offen und ehrlich kommuniziert. Und wenn man empathisch ist und dann auch vielleicht mal irgendwie merkt, okay, vielleicht ist hier irgendwas gerade falsch aufgenommen worden oder die Stimmung ist gerade nicht so gut, dass man das wirklich auch einfach offen anspricht. Also es gibt jetzt, es gab bisher noch kein Problem, was man nicht irgendwie mit einem guten Gespräch aus der Welt schaffen konnte.
Aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch leichter gesagt als getan. Also Sachen und Ärgernisse ehrlich ansprechen und also man muss da schon, glaube ich, über den eigenen Schatten springen, oder?
Ja, und es gibt auch viele Leute, die sind sehr konfliktscheu tatsächlich. Also wenn man einfach sehr, es gibt viele Menschen, die haben ein rein, also wirklich intrinsisches Harmoniebedürfnis. Die mögen einfach keinen Konflikt und keine Auseinandersetzung. Mhm. Und wenn das ein Teil von einem selbst ist und man merkt, okay, man ist da wirklich vielleicht einfach nicht so gemacht für, ist es eine gute Idee, vielleicht tatsächlich mal an so eine Art Konfliktseminar teilzunehmen, wo wirklich so dieses Thema Konflikte auch besprochen und trainiert wird, auch mal Nein zu sagen. Es gibt viele Leute, die können nicht Nein sagen. Wenn man das trainiert und das ist wirklich möglich, dann funktioniert das auf einmal viel leichter. Man merkt dann, okay, da ist vielleicht eine Hemmschwelle, die tatsächlich da ist, aber es ist dann viel einfacher, über diese Schwelle zu treten und zu sagen, okay, wir diskutieren das jetzt aus, egal ob das jetzt gerade vielleicht eine negative Assoziation oder ein negatives Gefühl in mir hervorruft, weil im Endeffekt entstehen Probleme oder Konflikte meist daraus, dass zwei Menschen anders über eine Situation gedacht haben, als sie eigentlich wirklich in Realität vonstatten gegangen ist. Und meine Realität ist nicht deine Realität und die Art und Weise, wie wir da zueinander finden, egal mit welchen Mitmenschen, ist einfach durch Kommunikation. Und ich glaube, wenn man diese Eigenschaft meistert, dann kann das wirklich sehr, sehr wertvoll sein. Also ist auch sehr wichtig, meiner Meinung nach.
Ja. Zumal ja eine Diskussion nicht unbedingt ein Negativ sein muss oder ein Streit sein muss. Ne? Also man kann ja Sachen einfach wegdiskutieren und jeder vertritt so seine eigene Meinung und dann weiß man, okay, der Chef denkt so, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter denkt so und dann kann man neu dieses Projekt wieder anfangen.
Ja, total, auf jeden Fall. Und wenn man das Ganze sachlich löst, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Es gibt oft Kombinationen von Mitarbeitern zu Führungskräften oder auch umgekehrt, wo vielleicht einer der beiden Parteien jetzt nicht sachlich bleiben kann in so einer Situation. Da lohnt es sich dann gerne mal irgendwie einen Mediator mit einzuschalten, irgendwer, der tatsächlich das Gespräch moderiert oder auch vermittelt. Habe ich in der Vergangenheit auch schon getan. Das hilft dann tatsächlich meistens nochmal. Wenn man jemanden hat, der vielleicht auch gar nichts mit der Situation oder dem Konflikt zu tun hatte, um einfach nochmal eine neutrale Perspektive darauf zu bekommen, hilft ungemein. Und hilft auch bei vielen Mitarbeitern, bei vielen Führungskräften, weil dann manchmal die Sachlichkeit dann vielleicht fehlt. Also kommt vor, auf jeden Fall.
Aber das ist jetzt, du sagst es jetzt so einfach daher, Mediator. Jetzt hast du wahrscheinlich in einem großen Konzern die Möglichkeit, sowas sowas anzunehmen. Das haben Leute in kleineren Unternehmen, die hören vielleicht das erste Mal von dem Mediator oder die wissen, das ist dann, glaube ich, schwerer, dann da den Konflikt zu lösen, glaube ich.
Ja, ich finde auch, es ist nochmal eine komplett andere Dynamik, wenn man in einem Großkonzern arbeitet, wie ich jetzt zum Beispiel, oder aber in einem Startup oder in einem ganz kleinen Team, in einer Agentur oder so, wie du es auch in der Vergangenheit getan hast. Ich glaube, dass in kleineren Teams die Dynamik, die zwischenmenschliche Dynamik, nochmal eine viel, viel größere Rolle spielt, weil in Großkonzernen ist vieles einfach wirklich administrativ durchgetaktet, durchgeplant, jeder hat seine Rolle, Aufgaben werden so verteilt. Es gibt selten, kommt vor, aber es gibt selten Überlappungen von Aufgaben, wo sich vielleicht Leute auch mal in die Quere kommen. Mhm. Was ich immer interessant fand, zum Beispiel auch letztes Jahr hatten wir ein ganz interessantes Meeting mit Kollegen von Google Ventures in Kalifornien. Mhm. Und dort hat der Verantwortliche für die Investments bei Google Ventures uns erzählt, dass wenn sich ein Startup bei Google Ventures vorstellt und für Funding bewirbt, geht es ganz oft in erster Linie nicht um die Idee des Startups, sondern wie die Mitarbeiter von Google Ventures das Team von dem Startup wahrnehmen. Was die Dynamik und was die Beziehung in diesem Team ist, ob das irgendwie harmonisch abläuft, ob da vielleicht irgendwer sich in den Vordergrund spielt und wer anders fühlt sich übergangen oder so, spielt eine extrem große Rolle. Und ich glaube, dass auch das vor allem auch bei der Auswahl von Mitarbeitern bei kleineren Teams unglaublich essentiell ist. Also bei Großkonzernen geht es manchmal wirklich darum, okay, wir brauchen jemanden, der hier Net2 total gut programmieren kann und dann wird genau dieser eine Mensch gesucht. Bei kleineren Teams geht es wirklich dann nochmal um eine breitere Expertise beziehungsweise auch Kompatibilität.
Ja. Ja, weil tatsächlich Fachwissen kannst du halt erlernen, aber Persönlichkeit nicht.
Ist,
ne?
Ist das so, wie es ist. Genau.
Das ist cool. Ich möchte gerne nochmal auf das Thema zwischen Führungskraft und Mitarbeiter darauf zurückkommen. Jetzt bist du noch sehr jung, 27. Wie deine Mitarbeiter sind unterschiedlich alt, hast du, glaube ich, gesagt?
Komplett verschieden, ja. Also Mid-20er, End-40er, also einmal durch die Bank weg.
Wie hast du es geschafft, mit deinem jungen Alter trotzdem diesen Respekt zu bekommen?
Ich glaube, man muss dazu sagen, ich habe wirklich den einen Vorteil und das ist, dass ich wirklich sehr groß bin.
Okay.
Dadurch schon mal bekomme ich mehr Autorität zugesprochen als vielleicht eine Frau, die, ich sage jetzt mal, 1,50 groß ist.
Wie groß bist du?
1,84. Mhm. Und das ohne hohe Schuhe. Und wenn man dann nochmal extrem selbstbewusst auftreten will, geht das auch mit hohen Schuhen. Dann bin ich halt meistens auch größer als die meisten Männer im Raum. Das macht schon mal einen großen Unterschied.
Ja.
Die Tatsache, dass ich relativ gesetzt bin in meinem Charakter und weiß, was ich will und alles, bringt nochmal eine gewisse Ruhe mit rein. Aber auch die Tatsache, dass ich mir niemals anmaßen würde, zum Beispiel die Erfahrung oder auch die Autorität eines Mitarbeiters, der jetzt schon seit über 20 Jahren in diesem Unternehmen steckt, anzuzweifeln. Mhm. Niemals. Wenn man respektvoll mit egal welchem Mitarbeiter umgeht, genauso mit dem Studenten, der gerade seine Masterarbeit bei einem schreibt, wie jetzt mit der Mitarbeiterin, die seit 28 Jahren im Unternehmen ist, fällt das relativ einfach, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich hatte auch wirklich Glück bei den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass das auch einfach nicht so viel Stress ausgemacht hat oder dass das auch einfach angenommen wurde. Ich glaube, es gibt viele Mitarbeiter, für die wäre das ein sehr großes Problem, wenn auf einmal eine 27-Jährige kommt und meint, sie würde einem irgendwelche Aufgaben zuteilen.
Ja.
Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man dieses Aufgabenzuteilen vornimmt oder wie man irgendwie im Konsens darüber redet, wer jetzt was übernimmt.
Mhm.
Auch nochmal ein anderer Ansatz als, hey, du machst jetzt das und du machst das. So
bis
passiert
morgen.
Das auch nicht. Genau. deswegen, ich glaube, da muss man sehr sensibel sein für so die Stimmungen auch. Und es wird immer häufiger werden in den nächsten Jahren, dass auch junge Leute in Führungspositionen gehoben werden. Und ich glaube, momentan ist das echt noch was bei vielen auch älteren Mitarbeitern aneckt. Aber ich glaube, wenn man akzeptiert, dass es da unglaublich viel zu lernen gibt von beiden Seiten aus, also dass man einmal von der Erfahrung von den älteren Mitarbeitern, aber auch von dem vielleicht von der Motivation und der Energie der jungen Mitarbeiter auch zehren kann, dann wird sich das auch gut ausgehen.
Und bei dir hört sich das alles irgendwie so einfach an. Also du hast studiert, Bachelor, Master, dann bist du jetzt Führungskraft geworden. Was würdest du sagen, was sind die drei Sachen, die du gerne nie mehr so wiederholen würdest, wie du sie getan hast?
Da gibt's nichts. Nee,
was?
Ja, ganz schockierend. Ich würde alles nochmal genauso machen.
Echt?
Ja, das ist wirklich was, da gucken mich manchmal auch meine besten Freunde an und sagen so, was, gibt's nicht irgendwas? Ich so, ne. Ich würde mein ganzes Leben, so wie ich es bis heute gelebt habe, nochmal genau so machen. Es gibt, glaube ich, wirklich keine einzige Entscheidung. Ich muss mal kurz drüber nachdenken, aber ich glaube wirklich nicht.
Es muss doch irgendwas geben, wo du mal vor verschlossene Türen gegangen bist oder wo du mal hingefallen bist oder wo du mal, wo du Erwartungen hattest, die dann doch nicht so kamen, wie du gehofft hast?
Also bevor ich jetzt zum Beispiel auch, ich sag jetzt mal, meinen Job angefangen habe, in der Rolle, in der ich jetzt bin, hätte ich zum Beispiel erwartet, dass die Haltung anderer Mitarbeiter gegen dem ganzen Thema gegenüber, also jetzt sage ich mal Kulturwandel, Digitalisierung, dass das viel offener ist. Also dass Leute einfach Lust darauf haben, dass sich was verändert. Und da muss man schon sagen, es ist auf jeden Fall eher das Gegenteil, sondern dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die Angst haben vor solchen Themen, vor einer Veränderung ihres Arbeitslebens, die keine Lust darauf haben, dass ihr Arbeitsplatz auf einmal ganz anders strukturiert wird, die keinen Bock haben auf New Workspace, dass jeder an einem anderen Schreibtisch jeden Tag sitzt und keiner seinen festen Arbeitsplatz mehr hat. Alle Themen, die man als junge Person als fortschrittlich und toll wahrnimmt, werden von vielen älteren Leuten als ganz furchtbar wahrgenommen und ganz schlimm, und sie fühlen sich irgendwie in ihrer Arbeit auch gestört und sind vielleicht auch teilweise demotiviert. Und das ist auch ein anderer Faktor, wo ich nicht vor verschlossenen Türen stand, aber wo ich das Gefühl hatte, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass es einfach Leute gibt, die keinen Bock auf ihre Arbeit haben. Es gibt Leute, die sind demotiviert, die kommen morgens um 8 zur Arbeit, die gehen um 5 wieder, und was in dem Zwischenzeitraum da passiert ist, ist manchmal fast gleich null. Also
nee, man weiß es nicht.
Ja, die daddeln da irgendwie an ihrem Computer rum. Ich weiß nicht, was sie den ganzen Tag machen, aber irgendwie getan wird am Ende nichts. Das fand ich frustrierend. Also, dass es Leute gibt, die keinen Bock auf ihren Job haben.
Ja, ja, Horror.
Aber dafür ist ja auch dieser Podcast extrem gut.
Genau. Wir kommen aber jetzt tatsächlich langsam zum Ende, leider. Wenn du keine so großen Sachen hast, die du nicht mehr wieder machen würdest, nenne mir mal bitte 3 Dinge, die du genauso wieder machen würdest.
Okay, also Punkt A, genau das machen, studieren, lernen, worauf du Bock hast. Nicht irgendwelchen Erwartungen gerecht werden wollen, die jemand anderes dir aufdrückt. Sei es jetzt deine Eltern, deine Freunde oder die Gesellschaft im Allgemeinen. Wenn es etwas gibt, was dich interessiert, und sei es Meeresbiologie oder auch irgendwie Mathematik, dann mach genau das. Also wenn es ein Thema gibt, für das du brennst, denk nicht viel darüber nach, was jetzt irgendwie da die Folgen oder Konsequenzen davon sind, wenn du das jetzt zum Beispiel studierst oder lernst, sondern genieß das einfach. Ich sage auch immer, man hat nur ein Leben und das sollte man so gestalten, wie es einen am glücklichsten macht. Dann Punkt 2, wenn möglich und wenn man Lust drauf hat, das muss man auch dazu sagen, versuch, deinen Freundeskreis, deinen Horizont international zu erweitern. Sei es jetzt durch Urlaube oder tatsächlich irgendwie ein Auslandssemester oder im Ausland arbeiten. Es bringt einem so viel, also so unglaublich viel an Perspektive und Horizonterweiterung, sage ich jetzt mal, wenn man sich mit Leuten aus anderen Ländern auseinandersetzt. Und ich weiß auch von guten Freunden von mir auch, dass es nicht für jedermann ist. Manche Leute haben auch einfach Lust, in ihrer Heimatstadt zu bleiben. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber offen zu sein für andere Kulturen und andere Menschen mit anderen, ich sage jetzt mal, Nationalitäten, halte ich für sehr essentiell. Und Punkt 3, ich würde sagen, egal wie viel man unterwegs ist oder wie viel man Neues entdeckt, immer wieder sich in den Vordergrund holen, warum man das Ganze macht und vielleicht auch, wohin man auch irgendwo zurückkehren möchte. Also bei mir ist es jetzt auch ein toller Begleiter oder Faktor in meinem Leben ist mein Partner, und auch wenn ich mal wieder irgendwie monatelang für die Arbeit im Ausland unterwegs bin, weiß ich, es gibt etwas, für das es sich lohnt, auch wieder zurückzukommen. Und dieses, ich sag jetzt mal, auch Zuhause zu haben oder sich dieses Zuhause auch zu suchen, selbst zu bauen, ist, glaube ich, auch eine ganz tolle Sache, um sich selbst so ein bisschen Unterstützung zu holen. Also vor allem, wenn man erfolgreich im Job sein möchte oder wenn man Karriere machen will oder so, ist es immer gut, wenn man eine gute Basis hat. Und diese Basis kann eine schöne Wohnung sein oder kann ein Partner sein oder die Familie. Aber sich darüber im Klaren sein, dass diese Basis auch sehr wichtig ist.
Ja, cool. Tolle Tipps. Und jetzt tatsächlich meine allerletzte Frage. Stell dir vor, du bist als Speaker auf einer Bühne, bist gerade im Backstage-Bereich, also 2 Sekunden vor deinem Auftritt. Jetzt kriegen wir aber gesagt, dass der USB-Stick mit deiner Präsentation ist verloren gegangen und du wolltest eine Motivationsrede halten, wie man erfolgreich im Job wird. Und du hast jetzt eine weiße Folie frei, wo du einen Satz draufschreiben kannst, der die ganze Zeit bei dir im Hintergrund dann läuft. Welcher Satz wird das sein?
Ich hoffe, ich mache jetzt an dieser Stelle keine Schleichwerbung, aber ich würde wahrscheinlich schon draufschreiben, just do it.
Okay. Cool. Ja, vielen lieben Dank, Jill, für das tolle Interview.
Total gerne.
Und wer weiß, wann man sich mal wiederhört.
Danke.
Dankeschön.
Dir.
Danke. Was für ein einfacher und wahrer Tipp am Ende. Just do it. Mach also einfach das, wovon du selbst überzeugt bist, egal was Freunde oder Familie davon halten. Vielen Dank noch einmal, Jill, für das tolle Gespräch. Ich bin super gespannt, wo du in den nächsten 10 Jahren bist und wünsche dir für deinen weiteren Weg ganz viel Erfolg. Vielen lieben Dank auch dir fürs Zuhören. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann lass mir gerne einen Kommentar auf den unterschiedlichen Wegen zukommen, via Instagram, Facebook oder einfach auf meiner Seite. Und erzähl deinen Freunden davon und teile die Folge mit ihnen. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Interview. Bis zum nächsten Mal bei Jobcast, dem Podcast für deine Karriere. Deine Nicole.